So, herzlich willkommen zurück beim Lokalmagazin. Und wir haben jetzt zwei, beziehungsweise eigentlich vier Interviewgäste. Wir werden nach ungefähr der Hälfte mal wechseln. Und zwar haben wir Jasmin und Fabi vom Masterprojekt der empirischen Kulturwissenschaft an der Uni Tübingen da. Ja, hi, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Danke, dass wir da sein dürfen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, wollt ihr euch vielleicht einfach einmal kurz vorstellen, wer ihr seid, was ihr macht und was denn eigentlich die EKW ist? Ich glaube, das sagt vielen Zuhörenden vielleicht auch gar nicht so viel.
Also ich bin Fabi, ich studiere jetzt mittlerweile seit 2016 EKW in Tübingen, jetzt im dritten Mastersemester. Und wir wissen alle vom Studienprojekt, das in diesem Masterstudiengang ab dem ersten Semester veranstaltet wird. Die EKW selber, das ist die Kurzfassung für empirische Kulturwissenschaft. Das ist ein Studiengang hier an der Uni Tübingen. Und empirische Kulturwissenschaft ist Alltagsforschung. Also wir beforschen so die ganz kleinen Dinge, die im alltäglichen Leben passieren. Und empirisch ist in dem Sinne die Forschung, weil sie eben auf Empirie beruht, also qualitative Interviews. Wir gehen ins Feld und forschen aus dem Feld heraus, ein Teil des Feldes. Das Ganze nennt sich teilnehmende Beobachtung. Und am Ende schreiben wir aus dem Ganzen, was wir beforscht haben, eine Ethnographie, also eine Abschlussarbeit des Ganzen. Und das ist so der Kern der empirischen Kulturwissenschaft.
Ja, moin. Also ich bin Jasmin. Ich bin jetzt im dritten Mastersemester und habe ja aber in Tübingen nicht meinen Bachelor gemacht, sondern in Bremen. Aber ich finde, Fabi hat uns das gerade ganz gut erklärt, was empirische Kulturwissenschaften eigentlich ist. Ja.
Und wie seid ihr dann auf die Idee für euer Projekt gekommen?
Das ist ganz spannend. Wir können uns die Idee oder das Projektthema selber nicht aussuchen. Also es wird uns vorgegeben von unserem Dozenten. Und am Anfang, auch ehrlich gesagt, waren wir so ein bisschen so, okay, was ist das jetzt eigentlich genau? Und wir haben das auch, glaube ich, gerade noch gar nicht benannt. Wir haben über und mit chinesischen Studierenden geforscht an der Uni Tübingen. Und da waren wir natürlich erstmal so, okay, was machen wir?
Angefangen hat es damit, dass der Leiter des Studienprojekts, das ist der Professor Reinhard Johler vom Institut bei uns, der hat uns das Thema vorgegeben. Das hieß damals noch Ambassadors and Brokers, chinesische Studierende in Tübingen. Und dann mussten wir anfangen, uns kreativ damit auseinanderzusetzen. Und die wenigsten von uns sind mit dem Thema schon mal in Berührung gekommen. Das war für uns auch eigentlich ganz gut, vor allem weil jetzt so, wenn es im Master in Richtung Berufsleben geht, so eine kreative Auseinandersetzung mit Themen, mit denen man vorher nicht zu tun hatte, das ist eine ziemlich gute Grundlage, würde ich mal so sagen. Und letztlich haben wir uns da nach und nach in den ersten beiden Semestern so dem Kern des Themas genähert. Und sind dann letztendlich auch auf den endgültigen Titel gekommen. Das ist Chapter Germany. Das sind die Alltagserfahrungen Tübinger Studierender aus China. Absichtlich so genannt, weil der Titel eben verdeutlichen soll, dass diese Studierenden Tübinger Studierende sind und wir sie nicht unbedingt auf ihre Herkunft reduzieren wollen. Und wir haben mit ihnen, das ist ganz wichtig, dieses mit ihnen und nicht über sie geforscht, sehr, sehr viel zusammengearbeitet. Und wir wollen jetzt am Ende zeigen, welche Alltagserfahrungen diese Studierenden hier bei uns in Tübingen machen.
Genau, und vielleicht nochmal ganz kurz, warum eigentlich chinesische Studierende? Das ist die größte außereuropäische Gruppe von Studierenden in Tübingen, aber auch in Deutschland. Und das, wir sehen da eine sehr große Relevanz drin, deren Leben zu porträtieren.
Sind aber Studierende aller möglichen Fachrichtungen, oder?
Ja, genau. Also es sind einmal erstmal Bachelorstudierende, Masterstudierende und auch Menschen, die einen PhD gerade machen und von allen möglichen Fachrichtungen, also sei es irgendwas Sozialwissenschaftliches, Wirtschaftswissenschaftliches, also bunt durchgemixt.
Und wie seid ihr an die rangekommen? Wie ist da die Kontaktaufnahme entstanden? Gab es da einen Aufruf für Teilnahme an eurem Projekt oder wie lief das?
Wir sind in diesem Corona-Wintersemester gestartet. Das heißt, wir haben mit der Online-Lehre angefangen. Das heißt, wir haben uns am Anfang sowieso alle erstmal über Zoom getroffen und haben dann erzählt bekommen, dass wir mit dem China-Zentrum Tübingen zusammenarbeiten. Unser Kontakt dort und auch ja, stellvertretender Leiter des Studienprojekts, würde ich jetzt mal sagen, ist der Anno Dederichs. Und der hat damals vom China-Zentrum aus einen Aufruf gestartet für dieses Projekt. Und da sind letztendlich 26 chinesische Studierende zusammengekommen, die dann auf uns, in Anführungszeichen, aufgeteilt wurden. Das wurde zufällig zugelost. Jeder von uns hat am Ende 2 PartnerInnen bekommen, beziehungsweise teilweise auch 3, weil es nicht ganz aufgegangen ist dann, weil auch 2 Teilnehmende von uns nach dem ersten Semester aufgehört haben. Wir sind mit 14 gestartet, sind jetzt noch 12 und haben 26 chinesische Studierende.
Und inwieweit forscht ihr dann mit denen oder was ist, also wie also habt ihr das Projekt aufgebaut? Was ist Inhalt konkret?
Also erstmal haben wir uns natürlich irgendwie kennengelernt und das war in Corona-Zeiten viel spazieren, viel kochen tatsächlich und irgendwie einfach nur Zeit verbringen und dadurch sind auch Freundschaften entstanden. Und dann haben wir 2-mal jeweils Interviewrunden gemacht mit einem Leitfragen, den wir uns gemeinsam überlegt haben, also was wollen wir eigentlich wissen, und haben den so ein bisschen aufgeteilt in einmal Ankommen in Deutschland und dann irgendwie so ein bisschen Überleben in China. Und das ist in den 2 Runden, haben wir das so ein bisschen versucht aufzuteilen. Und dadurch haben sich dann, also wir hatten eine unglaublich große Menge an Material und beim Material durchgehen konnten wir so ein bisschen schauen, welche Themenbereiche sich da so wiederfinden. Es war auch eine riesengroße Bandbreite und wir haben das dann letztendlich gemeinsam auf 6 Themen runtergebrochen. Das ist einmal Alltag in der Fremde oder Ankommen in Deutschland und Alltag in der Fremde. Dann ist es Sprache, dann ist es Universität und Lehre. Dann geht es um Begegnung und Rassismus. Dann das gute Leben hier und jetzt, aber auch in der Vergangenheit und in der Zukunft. Und dann einmal noch ein anderer Themenkomplex, die China-Kompetenz und was das eigentlich ist und was das mit uns macht, wenn wir einen Kompetenzbegriff benutzen.
Ja, da würde ich direkt mal einhaken. Was ist das denn? Ich kann direkt mit dem Begriff nichts Konkretes anfangen.
Da dürft ihr nachher Leonie fragen, tatsächlich. Okay. Die ist nämlich die Expertin dafür hier in unserer Runde.
Ja, alles klar, dann nehmen wir uns das auf.
Wir beide können gerne über die Themen, die wir ein bisschen bearbeitet haben, berichten.
Ja, gerne. Total gerne.
Also ich kann anfangen mit Sprache. Wir haben ein bisschen darüber geforscht, was denn Sprache bzw. die Sprachkompetenz und die Sprachfähigkeit im Alltag der Studierenden hier so ausmacht. Zum Beispiel, wofür wird denn eigentlich Sprachfähigkeit und Sprachkompetenz überhaupt benötigt, wenn ausländische Studierende, in dem Fall chinesische Studierende, hier nach Tübingen kommen? Der Hauptanteil daran ist halt einfach die Uni. Sie sind hier, um zu studieren. Und sie studieren entweder deutschsprachige Studiengänge oder englischsprachige Studiengänge. Und die haben bestimmte Grundvoraussetzungen. Für deutschsprachige Studiengänge muss natürlich ein bestimmtes Grundlevel an Deutsch vorhanden sein, das nachgewiesen werden muss. Für englischsprachige Studiengänge analog natürlich die englische Sprache. Die deutsche Sprache ist allerdings keine Grundvoraussetzung, um hier in Deutschland zu leben. Und da gibt es manchmal so kleine Hürden, kleine Hindernisse, die entstehen, von denen uns unsere PartnerInnen dann eben berichtet haben. Beispielsweise so allgemein im Alltag englisch sprechende Studierende, die dann halt auf dem Postamt oder beim Bürgeramt sitzen, wo die Amtssprache natürlich Deutsch ist. Da gibt es dann eben diese Kommunikationsschwierigkeiten. Und wie gehen unsere PartnerInnen damit um? Was empfinden die in dem Moment dabei? Und aber auch am Ende, wie sie uns berichtet haben, welche Möglichkeiten gibt es denn, sich ja, hier dann zu kommunizieren. Sie sind dann hier Deutschkurse besuchen gegangen, um eben so dieses Grundlevel an Deutsch zu erlangen, um im Alltag kommunizieren zu können. Oder die schon Deutsch sprechen konnten, die haben dann angefangen, sich kreativ damit auseinanderzusetzen, beispielsweise über Dialekte. Oder eine Partnerin von Conny, die hat beispielsweise einen Job als Übersetzerin, die dann eben Texte vom Deutschen ins Englische oder Chinesische und andersrum übersetzt. Das sind eben so Möglichkeiten, die mit Sprache einhergehen. Und wir haben uns dann eben ja, damit beschäftigt, warum wird uns diese Sprache teilweise als Hindernis geschildert? Was unternehmen aber auch unsere PartnerInnen selber, um diese Hürden zu umgehen? Und bei uns in den Interviews hat man halt auch super gemerkt, dass wir alle eben uns auf ein bisschen aufeinander zugehen müssen und ein bisschen ausprobieren, auf welcher Grundlage können wir denn unsere Kommunikation bauen. Und das hat eigentlich alles super gut funktioniert.
Bei euch war dann die Kommunikation auf Englisch wahrscheinlich?
Teils, teils. Also es gibt Partnerinnen bei uns, die sprechen gar kein Deutsch. Da hat es dann hauptsächlich auf Englisch funktioniert. Es gibt welche, die sprechen Deutsch. Das gab es dann natürlich auch. Shuai, der ist bei uns im Projekt, also der studiert EKW im Master und ist bei uns im Projekt. Der hat natürlich dann auch teilweise, er ist chinesischer Muttersprachler und hat dann mit seinen Partnerinnen dann natürlich auch auf Chinesisch kommuniziert. Es war uns aber immer wichtig, wie sich unsere Partnerinnen damit wohlfühlen. Also wir haben niemanden dazu gezwungen, jetzt hier in Englisch oder Deutsch zu reden, sondern es ging immer darum, auf welcher Ebene fühlt sich das Gegenüber von uns wohl.
Vielleicht noch ganz kurz dazu. Wir haben nämlich auch einen Film gedreht, einen Interviewfilm. Und uns war es da auch ganz wichtig, dass wir da alle drei Sprachen abbilden, weil das nun mal die drei Sprachen sind, die in unserem Projekt vorherrschend sind, obwohl Chinesisch jetzt nicht primär vorherrschend ist, aber wir haben auch Interview-Ausschnitte auf Chinesisch und wir haben das große Glück, dass wir jemanden, also einen Muttersprachler bei uns mit in der Gruppe haben, damit wir den Leuten das ermöglichen konnten, auch auf ihrer Muttersprache im Interview zu erzählen. Und es war total spannend, als ich dabei war, weil ich die Sprache per se nicht verstehe, aber ja trotzdem Emotionen beim Erzählen rüberkommen. Und Emotionen kommen viel besser rüber, wenn man in seiner Muttersprache darüber sprechen kann. Und es war total spannend, das zu sehen. Und gerade weil es in diesem Interviewfilm über Begegnung und Rassismus geht oder halt allgemein um Rassismuserfahrung, das dann nochmal in der Muttersprache zu sehen, das war total schön. Und ich möchte nur jeden einladen, wenn ihr ins Lindmuseum kommt und euch die Ausstellung angucken könnt, diesen Interviewfilm anzuschauen, weil da ganz toll Emotionen übertragen werden.
Und vor allem, wenn uns Studierende an der Uni Tübingen zuhören, es gibt das Buddy-Programm, das ist klasse. Ich bin da ein super Fan davon. Ich nehme da selber auch seit Jahren dran teil. Da können sich ausländische Studierende, die für Erasmus herkommen, um hier zu studieren, die können sich dort anmelden, aber auch deutsche Studierende von der Uni hier. Und die werden dann einander zugelost. Und da geht es dann hauptsächlich darum, so ein bisschen dabei zu helfen, anzukommen, was bei uns ja auch ein Thema ist, der fremde Alltag, sich zurechtzufinden. Und aber auch erste Ansprechpartner hier zu haben und auch einfach reden zu können. Und ich kenne das selber, ich war auch selber im Ausland. Das ist super wichtig, um sich einfach wohlzufühlen, um sich angekommen oder willkommen zu fühlen. Und da sich da anzumelden, teilzunehmen, dazu kann ich nur aufrufen. Das ist, finde ich, sehr, sehr wichtig.
Ja, nochmal, um den Bogen zurückzuschlagen, die Frage hätten wir vielleicht am Anfang stellen sollen, aber wie ist denn überhaupt die Idee zu dem ganzen Projekt entstanden? Also klar, ihr sagt, ihr habt die Idee vorgesetzt bekommen, aber wisst ihr, wie da bei Professor Jola die Idee entstanden ist, woher eben dieser Gedanke kam, Studierendenalltag chinesischer Studierender?
Der Professor Jola ist eher in der Diversität, in der Diversitätsforschung beheimatet. Und er hat vor 3-4 Jahren schon ein Studienprojekt gehabt, das sich auch mit diesem Thema befasst hat. Allerdings nicht spezifisch mit chinesischen Studierenden, sondern insgesamt mit Diversität an der Uni. Und er wollte da so ein bisschen drauf aufbauen. Und dementsprechend, weil, wie Jasmin vorher schon gesagt hat, die chinesischen Studierenden die größte Gruppe ausländischer Studierender hier an der Uni ist, haben wir das als Thema genommen.
Genau, es wird halt ja dann auch quasi das Feld der Diversität an der Universität nochmal ein bisschen eingegrenzt, wenn man sich auf eine spezifische Gruppe bezieht.
Klar, dadurch, dass Diversität divers ist, ist es natürlich ein Riesenfeld, das ist klar. Ja, wollt ihr uns vielleicht über die anderen Themenfelder noch ein bisschen mehr erzählen? Gerade zum Beispiel Alltag in der Fremde oder was auch immer euch da jetzt gerade von den Feldern am wichtigsten ist.
Ihr dürft
auch gerne alle durchgehen.
Sehr gerne. Also ich kann ja mal zu meinem Thema erzählen. Ich habe zu dem guten Leben geforscht, beziehungsweise hat sich das aus unserem Interviewmaterial so ergeben über das gute Leben im Hier und Jetzt, aber auch das gute Leben in der Zukunft. Also wie sich die chinesischen Studierenden ihr zukünftiges Leben vorstellen, was sie für Zukunftsversionen haben und wie gutes Leben ausschaut. Und was wir da gemerkt haben, dass das sehr, sehr ähnlich ist mit den Vorstellungen, die wir selber von gutem Leben haben und dass vielleicht per se Leben in der Zukunft jetzt kein Alltagsthema ist, aber trotzdem, dadurch, dass wir uns im Studium befinden und ja quasi auf eine Zukunft hinarbeiten, das doch sehr präsent ist. Und es war super, super spannend, sich darüber zu unterhalten. Also es geht ganz viel um Work-Life-Balance, es geht um den Ort, wo möchte man sein, mit wem möchte man sein, Familienplanung. Genau, und das war ein Teil, mit dem wir uns befasst haben. Und dann aber gleichzeitig, wenn man sich über Zukunft oder wenn man über Zukunft nachdenkt, überlegt man sich auch, wo komme ich eigentlich her? Also was habe ich aus der Vergangenheit, aus der Vorgängergeneration meiner Eltern und Großeltern mitbekommen? Und wie beeinflusst mich das in dem, wie ich Zukunft denke? Und es war mega, mega spannend, das zu hören, weil da ganz viele Geschichten dann erzählt worden sind, von wegen, meine Großeltern hatten nicht die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen und ich habe jetzt die Möglichkeit bekommen, ins Ausland zu gehen. Was macht das mit einem, wenn man so als Global Citizen in der Welt sein kann? Und das, ja, war ganz spannend. Und dann haben wir es irgendwie geschafft, ich weiß nicht wie, aber es hat funktioniert, den Bogen zu schlagen zu Popkultur. Also, weil wir über gutes Leben gesprochen haben und wir haben nämlich gemerkt, dass das gute Leben im Hier und Jetzt über popkulturelle Phänomene verhandelt werden kann. Also es wurden dann Vergleiche gezogen zu Sitcoms, so amerikanischen Sitcoms, zum Beispiel Modern Family, dass Leute gesagt haben, ja, so wie da Familienleben gelebt wird, das sehe ich für mich später auch. Also ich möchte auch eine große Familie haben, viele Familienfeste feiern. Genau. Und auch, dass Popkultur, je nachdem, woher sie kommt, also ist es amerikanische Popkultur, ist es chinesische Popkultur, wo funktioniert das? Also funktioniert das in Deutschland auch? Also wo wurde was übersetzt? Und durch diesen Übersetzungsprozess, wie man sich darüber unterhalten kann. Und das war echt mega spannend. Ich bin sehr dankbar über dieses Thema. Das haben wir uns nicht ausgesucht, sondern es ist einfach aus dem Interviewmaterial dann raus entstanden und wir konnten da viel rausziehen.
Habt ihr euch auch, du meintest gerade chinesische Popkultur, habt ihr euch damit auseinandergesetzt, ob das hier funktionieren könnte oder wie sieht chinesische Popkultur aus? Ich muss sagen, ich bin da nicht sehr informiert leider.
Mhm. Ja, fanden wir ganz spannend. Wir haben überlegt, für welchen Markt was produziert wird. Da kamen einige Statements von wegen, dass lange Zeit nicht so viel in den Kulturmarkt investiert worden ist und dass das jetzt erst kommt und man gespannt ist, ob das funktioniert. Und man hat dann Vergleiche gezogen hin zu K-Pop und J-Pop, also koreanische Popkultur und japanische Popkultur. Und das funktioniert ja im westlich-europäisch geprägten Markt. Und wir haben noch keine Lösung. Also wir wissen nicht, ob es hier funktioniert und ob das überhaupt gewollt ist. Aber es war auf jeden Fall ganz spannend, sich mal auszutauschen. Wir haben uns dann Bands hin und her geschickt und gesagt, guck mal hier, das ist in China gerade, das geht gerade in China voll gut und es ist voll voll modern. Ja, aber ich könnte jetzt leider auch gar keinen Interpreten nochmal sagen und denken, das müsst ihr euch mal anhören, das ist super. Aber es war spannend, sich auf jeden Fall darüber zu unterhalten und sich auszutauschen.
Es funktioniert aber auch umgedreht tatsächlich. Wir haben einige schöne Anekdoten. Ich benenne es jetzt mal, das kommt später noch in dem Ausstellungsteil und Katalogteil eher. Aber wenn wir gerade schon dabei sind, dann würde ich da kurz was dazu erzählen. Und zwar wurde uns teilweise auch berichtet, was denn an deutscher Kultur, deutscher Popkultur so in China zu sehen ist, zu hören ist. Und die Partnerin von Luisa, Livia, die hat beispielsweise erzählt, dass Schnappi, das Lied in China, sehr, sehr, sehr bekannt war. Das ist so, das wollte ich noch kurz erzählen, weil ich das einfach so, das ist total im Kopf hängen geblieben, weil ich das super absurd fand, aber irgendwie
nicht,
auch.
Vor allen Dingen auch nicht nur Schnappi, sondern auch Aloe von, ja,
genau.
Wie heißt er? Ich komme gerade nicht drauf, aber so ein Partyschlager, möchte ich sagen. Funktioniert.
Absurd, aber es ist tatsächlich.
Aber es funktioniert.
Ja, genau. Schön, dass dann ausgerechnet die Musik um die Welt geht. Ja, aber das Schönste ist ja vielleicht auch an sowas, dass ein Dialog und ein Austausch entsteht und nicht, dass ihr jetzt jeden chinesischen Popkünstler oder Popkünstlerin uns nennen könnt.
Wie ist es denn generell, wenn ihr jetzt sagt, ihr seid irgendwie dann mal auf Popkultur gekommen? Wie war das? Hat es generell irgendwie mal Änderungen im Projekt gegeben? Oder man plant ja viel im Voraus und wenn das Projekt dann wirklich startet, dann kann es ja sein, dass sich spontan Sachen anders ergeben. Was habt ihr da an Erfahrungen gesammelt?
Das Schöne an diesen Projekten, an dieser empirischen Forschung ist, dass man quasi immer mit dem umgeht, was gerade so aufploppt. Vor allem in diesen Leitfaden, in diesen Interviews, vor allem auch mit den Leitfäden. Leitfaden ist, wir schreiben uns Fragen auf und wenn das Interview stockt, dann fragen wir die. Aber theoretisch ist der Sinn dahinter, dass wir immer nur so kleine Zwischenfragen stellen und die Interviewten aber eben in den eigenen Redefluss kommen. Und alles, was dabei aufkommt, kann natürlich verwendet werden. Und dementsprechend kommt man da eben einfach auch ganz zufällig auf irgendwelche Themen, wie jetzt beispielsweise in die Popkultur. Das kommt zwischendurch mal auf und wenn man das dann interessant findet, dann kann man sich das natürlich rauspicken. Alles, was dabei aufkommt, ist theoretisch ein Thema wert, eine Forschung wert.
Genau, und dann dadurch, dass wir ja so viele Interviews geführt haben und so viel Material hatten und dann ja irgendwann Doppelung gesehen haben und dann so, ah, okay, bei dir kam das auch auf und ah, bei dir kam das Thema Popkultur auch auf, konnten wir ja auch aus verschiedenen Interviews uns dieses Material zusammensammeln und daraus dann was machen. Und dann war das nicht so ein Einzelfall, sondern es ist überall kam was dazu und dadurch hat sich dann also das Thema so geformt.
Dementsprechend hat es auch lange gedauert, bis wir diese 6 Themen dann auch letztendlich mal zusammen hatten. Also wirklich fixiert, weil halt wirklich diese schiere Masse an Interviewmaterial, die auf 6 Themen zu reduzieren, die wir dann zu zweit bearbeitet haben, das war schon ein Prozess, ja.
Ist vielleicht auch ganz spannend. Also es ist dann, sieht dann so aus, dass man die Interviews transkribiert, also runterschreibt und dann das ganze gesprochene Wort, also die Interviews gingen immer so 1 Stunde oder 2 Stunden, und dann das ganze gesprochene Wort drunter hat und dann fängt man an, das Interview zu kodieren, also zu schauen, okay, welches Thema ist da und dann hat man eine Themensammlung und jetzt wäre spannend, ob wir noch wüssten, wie viele Codes wir hatten.
Sehr viele.
Sehr viele. Sehr und wenn viele. Ich sage sehr viele, dann also 800?
Wenn, ja, also ich weiß von meinen Interviews von beiden, dass ich im Schnitt, glaube ich, insgesamt so 120, 130 Stück vergeben hatte, nur für meine beiden Interviews. Macht zusammen 260, wenn man das auf 12 Leute hochrechnet. Gut, sie doppeln sich natürlich auch, aber das sind dann trotzdem
genau,
viele.
Und daraus dann quasi zu gucken, okay, wo doppelt sich das und dann das zu vereinheitlichen und daraus dann zu schauen, das sieht dann aus wie so ein riesengroßes Brainstorm-Cluster. Dann kommt uns die Technik dann zugute, weil wir quasi ein digitales Miroboard heißt das. Das ist wie digitale Klebezettel, die man immer wieder hin und her schieben kann und sich dann irgendwie, ja, ich versuche gerade ein Bild zu malen, also das ist irgendwie dann man eine große Wolke an Klebezetteln hat, die dann, wo man dann sieht, okay, das gehört dazu und hier können wir Verbindungen ziehen und es ist ein extrem spannender Prozess, der aber auch nur funktioniert, weil wir alle so zusammengearbeitet haben. Also hätten wir nicht diese 12 Leute, also dass wir alle Interviews quasi von allen benutzen können, dann hätte das nicht so funktioniert. Also dann hätten wir nicht so eine riesen Bandbreite an Material gehabt und hätten nicht so breitflächig quasi clustern können. Ja.
Das ist, glaube ich, auch so der, würde mal sagen, bemerkenswerteste Punkt bei uns im Projekt und in der Forschung, dass wir halt wirklich alle zu 12 plus natürlich die Leitung alle an einem Strang gezogen haben. Also, dass wir nicht irgendwie uns jeder einzeln auf irgendein Thema gestürzt haben und gesagt haben, nee, das will ich jetzt machen, sondern dass wir wirklich alles immer zusammengeführt haben und uns immer besprochen haben. Dadurch, dass wir online gestartet sind, hatten wir nie die Möglichkeit, uns die ersten, ja, wir saßen zwischendurch mal zusammen vor dem Bildschirm, so, aber das war so die einzige Möglichkeit, sich die ersten 3, 4, vielleicht 5 Monate da mal wirklich zu sehen. Und dementsprechend hatten wir von Anfang an einen Termin eingerichtet, Dienstagabend, an dem wir uns zu 12, damals noch zu 14, zu 12 dann nochmal extern außerhalb von unseren normalen Sitzungen mittwochmittags besprochen haben. Und ich glaube, das war so ein Riesenpunkt, warum wir als Gruppe so zusammengewachsen sind und so gut funktioniert haben und auch wirklich so zusammengearbeitet haben. Zum einen, weil wir uns am Anfang nicht gesehen haben und irgendwie in Kontakt bleiben mussten. Und zum anderen, weil wir von Beginn an auch gesagt haben, wir treffen uns nochmal separat, wir schwätzen alle zusammen nochmal außerhalb von unseren Sitzungen.
Und auch manchmal über Privates, ne? Oder mal ein bisschen über Zoom spielen, um irgendwie einen Spirit aufzubauen.
Ja, bei so einem Projekt ist es ja wahrscheinlich auch essentiell, dass da nicht nur eine Arbeitsbasis besteht, sondern dass da auch irgendwie ein persönlicher Bezug zueinander stattfindet.
Ja, voll total. Also ich glaube, ich habe noch nie so intensiv mit so vielen Leuten zusammengearbeitet wie jetzt. Und also noch mögen wir uns.
Sehr gut.
Wir haben jetzt noch eine Woche, mal gucken.
Ja. Ja. Diese eine Woche kann viel kaputt gehen.
Und wie wir auch die chinesischen Studierenden mit ins Boot geholt haben, die jetzt nicht nur externe Forschungsobjekte, nenne ich es jetzt mal, wie es oft in der EKW eben doch wirklich genannt wird, sondern dass wir wirklich so auf einer Ebene mit denen agiert haben, dass wir von Anfang an versucht haben, eben so eine Basis aufzubauen, dass wir spazieren gegangen sind, dass sich recht schnell manchmal auch Freundschaften draus entwickelt haben. Die waren für uns nie irgendwie das Forschungsfeld oder Forschungsobjekte oder irgendwas, was wir von außen beobachten, sondern wir haben von Beginn an mit ihnen zusammengearbeitet und das spiegelt sich auch, da erzählen nachher die anderen beiden noch ein bisschen was dazu in der Ausstellung und im Katalog auch wieder, weil wir da Beiträge von den chinesischen Studierenden wirklich auch drinnen haben.
Wo man auch direkt dazu sagen muss, dass ja dann in der EKW immer so von so Forschungsdistanz gesprochen wird und dass man aufpassen muss, dass durch Freundschaften Ergebnisse nicht verfälscht werden. Aber ich glaube, dass wir das ganz gut hinbekommen haben, dadurch eben, dass wir das halt offen kommuniziert haben. Also es funktioniert halt nicht, wenn man nicht irgendwie ein bisschen befreundet ist zumindest, werden dir keine privaten Geschichten erzählt. So. Also aber es funktioniert trotzdem, also es funktioniert, Freundinnen zu sein und trotzdem zu forschen.
Ja, spannend. Ihr habt jetzt gerade schon gesagt, dass die anderen mehr erzählen werden über die Ausstellung und ich glaube, wir müssen jetzt an der Stelle auch mal einen Cut machen und die Gruppe wechseln, aber auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr uns einen Einblick in das Projekt gegeben habt.
Sehr gerne.
Gerne.
Ja, wir haben jetzt mal kurz getauscht und jetzt sitzen zwei neue Gäste bei uns im Studio. Vielleicht wollt ihr euch einmal beide kurz vorstellen und Fabi und Jasmin haben gerade auch so ihre Forschungsschwerpunkte vorgestellt, wenn ihr das vielleicht auch kurz machen wollt.
Ja, dann würde ich einfach mal anfangen. Ich bin Katrin, hi. Und ich habe den Alltag in der Fremde, beziehungsweise fremder Alltag untersucht. Und da ging es besonders so um das Ankommen in Tübingen, beziehungsweise in Deutschland. Und ja, was man machen muss, um sich hier so ein bisschen zu Hause zu fühlen und sich einzugewöhnen. Und das war ganz spannend, weil so, also wir sind auch das erste Kapitel im Buch, das ich und meine Partnerin zusammen geschrieben haben. Und ja, es ging halt wirklich so um dieses, ich komme an, ich steige aus dem Flugzeug raus und ich bin fremd irgendwo. Und ich weiß, ich kenne niemanden, ich kenne vielleicht ein bisschen die Sprache und so. Und genau, dann haben wir noch untersucht, eben diese Praktiken des Zuhausefühlens. Das ging besonders so durch das Wohnen, durch den Wohnort, wie lebt man? Lebt man in einer WG? Lebt man alleine? Lebt man mit irgendwie einer Partnerin, also Lebenspartner zusammen? Aber auch ganz stark eben dann durch soziale Kontakte, die man in der Uni findet. Das war natürlich dann wieder der Corona-Aspekt ein bisschen dabei, weil man ja schwer Leute kennenlernen konnte in Online-Seminaren. Und genau, eben in der WG hat man auch noch Leute kennengelernt, die einem das Leben ein bisschen vereinfacht haben. Auch diese Buddy-Programme wurden öfters angesprochen, dass sich da viel Freundschaften gebildet haben. Dann ging es bei uns auch noch um so Alltagsroutinen. Also was mache ich öfters und was habe ich zum Beispiel auch schon in China gemacht? Da kam dann zum Beispiel Sport ganz oft auf. Keine Ahnung, dass man jeden Tag joggen geht und sich dadurch so ein bisschen diese Normalität zurückholen kann, die man in China hatte und die man dann auch jetzt hier in Tübingen hat. Und ein ganz großes Thema war bei uns auch noch das Essen. Also was essen die chinesischen Studierenden? Essen sie immer noch chinesisches Essen oder deutsches Essen? Und am Ende war das dann einfach so eine totale Hybridität, dass manche Sachen übernommen wurden von zu Hause, manche wurden neu entdeckt. Das deutsche Frühstück war auch so ein Thema. Wie isst man überhaupt Brötchen? Ich glaube, da gab es auch eine Anekdote dazu, weil das eben auch sowas ist, was man da vielleicht davor noch nicht gegessen hat. Und da dann einfach auch ein bisschen Deutschland und Tübingen durch kennenlernen kann.
Gingen die Meinungen übers Brötchenessen auseinander, oder?
Sie gingen nicht unbedingt auseinander, aber so dieses, so, ich habe jetzt ein Brötchen vor mir, was mache ich damit? Ich muss es erstmal aufschneiden. So, das war manchen Leuten davor auch noch nicht ganz klar und ich meine, ist ja auch logisch, aber das, ja, War sehr lustig.
Genau, dann mache ich weiter. Ich bin Leonie und ich habe mich mit dem Thema China-Kompetenz auseinandergesetzt. Das wurde ja eben gerade auch schon angesprochen. Die große Frage, was China-Kompetenz eigentlich ist. Wir können da jetzt keine direkte Antwort drauf geben, wollen wir auch gar nicht, aber unser Kapitel oder unsere Forschung ist ein bisschen von den anderen auch abgesondert, eben weil es darum geht, also wo kommt dieser Begriff her? Die Uni verwendet den ganz häufig, diesen China-Kompetenz-Begriff, und der ist immer wieder gerade so in diesem Hochschulpolitischen aufgetaucht. Und wir haben uns dann gefragt, was soll der eigentlich, was beinhaltet der eigentlich und was wollen wir damit machen als Forschende? Und genau, eine Antwort können wir da jetzt nicht direkt drauf geben, aber wir haben halt gesagt, wir würden den Begriff gerne anders verwenden und ihn ein bisschen weiter fassen und einfach darauf eingehen, dass so eine Kompetenz, mit anderen umzugehen, eigentlich das wirklich Wichtigste in diesem Austausch mit Leuten aus anderen Ländern ist.
Super, vielen Dank. Wir haben jetzt ja gerade auch schon mit den beiden anderen viel über das Projekt an sich und den Prozess gesprochen. Vielleicht könnt ihr uns ja ein bisschen mehr über das Ergebnis erzählen. Ihr habt ja jetzt auch eine Ausstellung und ein Buch als Ergebnis. Was beinhaltet die Ausstellung? Wie ist sie aufgebaut?
Genau, also wir werden jetzt im Lindenmuseum in Stuttgart ausstellen dürfen und die Ausstellung beinhaltet eigentlich auch wieder diese Schwerpunktthemen, die wir schon in der Forschung hatten. Also wir haben die ein bisschen weiter ausgeführt im Katalog, wo Katrin gleich noch was dazu sagen wird, und dann so ein kleines Abbild davon jetzt in die Ausstellung gebracht. Und die Ausstellung wird an die Ostasien-Abteilung vom Lindenmuseum anknüpfen. Dann sind wir so thematisch auch ein bisschen eingegliedert. Und wir werden uns da ja mit dem Alltag der chinesischen Studierenden auseinandersetzen und das auch ganz viel mit Bildern und Objekten untermalen.
Was habt ihr beispielsweise für Objekte?
Das ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Also wir haben von Instant-Nudeln zu Bustickets, Corona-Tagestickets und auch Kleidung haben wir auch. Wir haben auch einen Reiskocher. Das ist eigentlich das witzigste Objekt, weil das gar nicht von unseren chinesischen Studierenden stammt, sondern das ist mein Reiskocher. Also ich habe mir den irgendwann mal zugelegt, weil unsere chinesischen Studierenden alle keinen da hatten. Die hatten gar keinen Reiskocher. Und das ist ja auch immer so ein bisschen dieser Stereotyp, auf den man immer wieder trifft, dass alle ChinesInnen irgendwie einen Reiskocher zu Hause hätten. Und das stimmt so gar nicht.
Ja.
Spannend. Wie ist das denn dann in der Ausstellung aufgebaut? Ihr habt die Objekte, gibt es dann immer eine Geschichte zu dem Objekt oder einen Text, was damit zusammenhängt, was dahinter steckt?
Ja, genau. Also wir haben die Ausstellung in sehr vielen verschiedenen Ebenen erlebbar gemacht. Zum einen, also wir haben diese einzelnen Abschnitte, diese einzelnen Schwerpunktthemen und haben dann dazu immer wieder so Bereichstexte für die einzelnen Bereiche und dann eben die Objekte mit so kleinen Objekttexten, und dann ganz zentral sind einmal die Anekdoten, die auch wie gesagt im Katalog vorkommen. Das sind eben so kleine Erlebnisse der Studierenden, die wir da aufgeschrieben haben in unterschiedlichen Sprachen mit einem schönen Bild dazu. Und dann haben wir noch die Narrativtexte, das ist so ein bisschen das Special. Und diese Narrativtexte kann man dann mit einem QR-Code abrufen, mit dem Smartphone. Und das sind einfach nochmal Texte, die von unseren chinesischen PartnerInnen geschrieben wurden, auch auf Englisch und Deutsch. Und das ist ganz schön, weil wir sie damit nochmal so richtig auch zu Wort kommen lassen und sie dann Teil auch dieser Ausstellung sind und diese Ausstellung auch eigentlich mitkonzipiert haben. Und sie haben dann so ein bisschen ihre Erfahrung zu den einzelnen Bereichen aufgeschrieben.
Und wie seid ihr aufs Lindenmuseum gekommen? Also wie ist da die Kooperation entstanden?
Ich glaube, das war auch schon relativ früh klar, dass wir da ausstellen wollen. Das hat auch Herr Jola wieder organisiert, also unser Projektleiter sozusagen. Irgendwann war mal die Überlegung, ob wir in Tübingen ausstellen sollten, weil ich meine, es geht ja um Tübinger Studierende. Aber ja, dann gibt es eben schon, also es gibt schon so Verbindungen zwischen der EKW und dem Lindenmuseum. Und ich glaube, da wurde es dann irgendwann ausgemacht. Und für uns ist es ja super, so in einem großen, bekannten Museum auch auszustellen, wo viele Leute unsere Ausstellung sehen können.
Ja, auf jeden Fall. Ab wann wird denn die Ausstellung eröffnen? Steht das fest?
Ja, genau. Also wir haben jetzt am 21.01. nächsten Freitag unsere Vernissage um 16 Uhr. Die kann man dann online auf YouTube verfolgen. Da gibt es noch einen Link vom Lindenmuseum dazu. Und die Ausstellung wird ab dann im Lindenmuseum zu sehen sein bis zum 1. Mai. Und wir hoffen natürlich sehr, dass viele, viele Leute Interesse haben, sich die Ausstellung anzuschauen und auch bei der Vernissage teilzunehmen.
Und gibt es auch Sachen, die bei der Ausstellungskonzeption irgendwie nicht gut gelaufen sind oder irgendwelche Probleme während dem Projekt? Es gibt ja immer irgendwas, was nicht ganz rund läuft.
Ja, also klar, ich glaube, das ist so ein Projekt, da mussten wir auch viel oder haben wir auch viel selber gemacht und wir haben jetzt auch selber die Ausstellung mit aufgebaut. Also wir sind auch handwerklich tätig geworden, kann man so sagen. Da sind wir gerade auch mit dabei. Und dadurch, dass wir so viele unterschiedliche KooperationspartnerInnen haben, ist es einfach auch schwieriger gewesen, dann immer diese Kommunikation dass es eben keine Probleme gibt. Also das war nicht ganz einfach, gerade auch durch Corona, aber wir haben das sehr gut gemeistert und wir haben da eben auch mit der Hochschule für Technik, der HFT in Stuttgart, ganz schön zusammengearbeitet und die Studierenden dort haben uns die Ausstellung konzipiert, also diese ganze Ausstellungsdesign aufgestellt und wir bauen das jetzt gerade auf und es hat aber auch sehr viel Spaß gemacht, weil wir da immer auch, wir durften da so ein bisschen dran teilnehmen, also wir durften in ihre Seminare und haben dann wirklich auch mal so von klein auf gesehen, wie das eigentlich ist, so eine Ausstellung aufzubauen, zu konzipieren, wie das funktioniert und dass da ganz viele super tolle kreative Ideen bei rumkamen, die dann aber später gar nicht umgesetzt werden konnten, wegen natürlich Geld, aber auch Corona und anderen Faktoren und das war dann echt auch ganz, ganz spannend, aber eigentlich hat es ganz gut funktioniert, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Also so das, was man schon gesehen hat, sieht auf jeden Fall super aus und der Rest wird bestimmt genauso toll sein.
Ja, das ist ja auch spannend, wenn da verschiedene Fachbereiche zueinander finden und man dann letztendlich wirklich nochmal viel mehr mitnimmt wahrscheinlich daraus. Könnt ihr was festmachen, was ihr besonders mitnehmt aus dem ganzen Projekt? Ich meine, es ist ja total komplex und wahrscheinlich kann man nicht sagen, ah ja, diese eine Sache ziehe ich jetzt daraus und das war's. Aber gibt's was ihr vielleicht so ein bisschen zusammenfassen könnt?
Also ich fand es ganz toll, einfach mal so ein Projekt von vorne bis hinten durchzuziehen. So klar, ich meine, Themenfindung waren wir jetzt nicht so, das wurde uns schon vorgegeben, aber so, wir haben einfach alles organisieren dürfen, alles selber machen, alles irgendwie, wir mussten selber das hinkriegen und konnten uns dann nicht auf andere Leute verlassen. Ich meine, klar, wir wurden angeleitet und alles, aber ja, also ich fand es einfach schön, jetzt das Ergebnis zu sehen, was wir ganz am Ende, was wir ganz am Anfang vor 1,5 Jahren vorgegeben hatten, wo das noch so nichts war und jetzt haben wir was und ja, das finde ich einfach sehr schön.
Ja, also wir konnten da wirklich in alle Bereiche einmal reinschauen und das mal von ganz Anfang an miterleben. Das ist schon was Tolles.
Und seid ihr jetzt letztendlich zufrieden mit dem Endprodukt?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben da super viel Arbeit reingesteckt, eben in die Ausstellung, auch in den Katalog, der jetzt dann hoffentlich auch nächsten Freitag dann uns vorliegt. Da war ich zum Beispiel jetzt ein bisschen mehr zugange als in der Ausstellung. Und also das, was wir bisher gesehen haben, sieht einfach toll aus. Es ist wunderschön. Es ist auch, es ist ein spannendes Buch, glaube ich auch. Nicht nur, was drinsteht, sondern auch, wie es gemacht ist, wie es aufgebaut ist und ebenso die Ausstellung. Also ich bin da sehr zufrieden.
Gibt es da Besonderheiten im Aufbau? Oder inwiefern spannend?
Im Katalog meinst du? Mhm. Ja, also klar, wir haben jetzt diese 6 größeren Texte, also die Themenbereiche, die wir auch schon ein bisschen vorgestellt hatten, die sind ungefähr immer so 20 Seiten lang. Und dann gibt es eben super viele Bilder, die wir drin haben, die nochmal so das unterstützen sollen, was in den Texten drinsteht. Dann haben wir die Anekdoten, von denen wir auch schon geredet haben, die eben nochmal so kleine Einblicke in den Alltag geben sollen, dass es jetzt nicht unbedingt in einen großen Text verpackt werden musste, sondern die Leute nochmal, also die chinesischen Studierenden, selber sprechen lassen sollte. Das haben wir noch drin. dann haben wir noch immer so Zusatzinformationskästen, die man auch, wo dann, keine Ahnung, mal irgendwelche chinesischen Social Networks vorgestellt werden, die vielleicht nicht auch nicht jeder kennt, die wir aber auch so schön aufbereiten wollten und nicht wie so ein Wikipedia-Artikel oder irgendwie sowas, sondern da was Nettes draus machen wollten. Und das wird, wird, glaube ich, ein schönes Erlebnis, da mal durchzublättern.
Das klingt spannend. Gerade von den Anekdoten, wollt ihr da vielleicht ein, zwei mit uns teilen? Ich stelle die mir irgendwie ganz spannend und vielleicht auch witzig vor.
Ich glaube, da haben wir ganz viele unterschiedliche. Also ich kann vielleicht von einer, die kommt von einer Partnerin von mir. Als wir im Interview zusammen saßen, meinte sie zu mir, das erste Mal, als ich im Bus war, da stand oben dieses Wagenheld und ich wusste nicht, was soll das? Also was bedeutet das eigentlich? Und sie wusste gar nicht, dass sie da auf diesen Stoppknopf drücken musste und dann oben Wagenheld kommt, was bedeutet, dass der Bus auch anhalten wird. Und das, da war sie dann total verwirrt und wusste dann gar nicht genau, wie sie da aus diesem Bus rauskommt. Und das fand ich eigentlich eine ganz, ganz witzige Anekdote.
Mhm. Ja, das sind so Alltagsbanalitäten, über die man aber total stolpert, wenn man in ein fremdes Umfeld geworfen wird.
Total, ja. Genau. Ja, oder eine andere Anekdote, die, ja, weiß nicht, ist vielleicht ein bisschen weniger lustig, aber da hat dann eine unserer Partnerinnen gemeint, dass sie in Deutschland ihr plötzlich die Haare ausfallen, weil das Wasser so anders ist. Und dass sie da auch schon mit anderen chinesischen Studierenden drüber geredet hatte und dass das auch irgendwie so ein Ding ist, darüber macht man sich keine Gedanken, dass ja auch mit dem Körper was passiert, wenn man in ein anderes Land geht, dass da Dinge dann anders sind, als wie man sie es gewohnt sind und so. Und das war auch sehr spannend zu lesen.
Ja, ich glaube, wir sind da immer wieder über diese Alltagsbanalitäten gestolpert, einfach, wo wir uns überhaupt keine Gedanken drum gemacht haben und für unsere chinesischen PartnerInnen das aber sehr bedeutend war.
Ja, gibt's was sie gefunden haben, um dem Haarausfall entgegenzuwirken? Das würde mich jetzt irgendwie
interessieren. Ich weiß es gar nicht genau. Ich glaube, sie hat gemeint, es liegt besonders am Wasser, dass das hier so hart
am
ist.
Kalt aber, vielleicht.
Ja, genau. Ich glaube, das ist wirklich ein Mittel dagegen, hat sie noch nicht gefunden.
Vielleicht hat sie sich irgendwann mal angepasst an die Gegebenheiten.
Ja, toll, toll, toll.
Und wie lang ging jetzt eigentlich das ganze Projekt? Also sowohl das Projekt an sich, aber dann auch der Moment, wo ihr angefangen habt, wirklich dann konkret die Ausstellung anzugehen?
Also es hat begonnen letztes Wintersemester, also Wintersemester 2021. Schon so lange her. Also da haben wir uns das erste Mal in der Gruppe getroffen, auch mit unserem Dozent und das ganze Projekt besprochen. Und da haben wir angefangen so zu planen und mal auch was zu lesen, gerade so zum Thema China-Kompetenz zum Beispiel, weil das auch so ein Begriff ist. Oder auch einfach allgemein irgendwie Informationen über chinesische Studierende in Tübingen zu sammeln. Und da wurden wir uns dann natürlich auch unseren PartnerInnen vorgestellt, mit denen wir dann die ersten Kontakte hatten. Die Interviewrunden liefen dann im März beziehungsweise Mai, April, also es gab ja zwei Runden, 2021. Und danach oder auch währenddessen lief dann auch immer schon so diese Ausstellungskonzeption. Und besonders danach ging es dann eben an das Material auswerten, also die ganzen Interviews zu transkribieren, zu kodieren, wurde ja vorhin auch schon ein bisschen drüber gesprochen, aber dann auch die Texte zu schreiben, das waren so unsere ganzen Sommerferien, da hatten wir nicht so viel Freizeit. Und dann seitdem war ganz viel Korrektur, ganz viel Zusatzarbeit, die noch geleistet werden musste, Bilder, die ausgesucht werden mussten. Und auch jetzt sind wir eigentlich immer noch ganz gut beschäftigt mit dem, was wir für die Ausstellung machen müssen. Aber auch Werbematerialien zum Beispiel mussten wir jetzt die letzten Tage noch besprechen. Wie sollen überhaupt unsere Plakate aussehen? Wollen wir Flyer? Wollen wir Postkarten, die wir verteilen können? Also es hört irgendwie nie auf, aber es ist auch ganz schön.
Ja, gerade auch die Ausstellung. Das ist jetzt so der letzte Teil auch nochmal, wo wir jetzt noch ganz hart dran arbeiten.
Wo wahrscheinlich auch noch mal viel Stress auf einmal auf euch zukommt.
Ja, das auf jeden Fall. Also jetzt, glaube ich, der letzte Monat, auch über Weihnachten, da hatten wir schon sehr viel zu tun.
Ja, ja, auch gerade nochmal der Corona-Aspekt irgendwie, dass der Aufbau schon eigentlich vorher hätte stattfinden sollen. Dann war halt aber, ja, mit Corona ging es nicht. Und jetzt muss man eben am Ende nochmal ein bisschen schnell machen, aber das kriegen wir alles hin.
der Moment, wenn dann die Ausstellung eröffnet wird, ist ja dafür dann wirklich richtig schön und ist es das dann sicher auch wert.
Bestimmt, ja.
Und noch so vielleicht als letzte Frage, was nehmt ihr jetzt so grundsätzlich aus dem Projekt für euch mit? Also da ist es ja total vielseitig. Auf der einen Seite mega viel Organisation, auf der anderen Seite habt ihr ja auch Leute ganz anders und neu kennengelernt. Man, also normalerweise führt man ja nicht mal eben so mit irgendjemandem Interviews. Was habt ihr da für euch mitgenommen?
Ich glaube, total unterschiedliche Dinge. Also ich habe viel mitgenommen, dass wenn man mit anderen Leuten zusammenarbeitet und auch sozusagen, ich will es jetzt in Anführungsstrichen setzen, über andere forscht, dass es eigentlich kein über andere Forschen sein sollte, sondern ein mit, also mit anderen sprechen und da neugierig sein. Und das, glaube ich, ist ein großer Punkt, den wir auf jeden Fall mitgenommen haben. Und dann natürlich, wie das alles funktioniert, also mit der Ausstellung und so. Ich glaube, viele von uns haben schon Praktikum im Museum auch gemacht. Und trotzdem ist es nochmal was anderes, wenn man von ganz Anfang an mit dabei ist und diese Ausstellung wirklich von Anfang an konzipiert. Und genau das Gleiche gilt, glaube ich, auch für den Katalog. Also mal einen wissenschaftlichen Text zu schreiben, zu wissen, worauf es da ankommt. Das sind alles neue Erfahrungen.
Ja, ich finde gerade so dieses Prioritäten setzen und wissen, was für einen selber wichtig ist. Das habe ich irgendwie für mich rausgenommen. Also worüber kann ich jetzt irgendwie auch mal hinwegsehen, bei Katalog, bei Ausstellung, bei was auch immer, und was ist mir wirklich wichtig zu verfolgen und so auch da dann meine Meinung selber rüberzubringen und auszudrücken. Das, weiß nicht, habe ich jetzt nochmal so gelernt in den letzten 3 Semestern.
Habt ihr auch beide vor, so ins Feldmuseum Ausstellung zu gehen, oder hat das Projekt da eure eventuellen Entscheidungen denen geholfen oder die vielleicht revidiert oder wie auch immer?
Das ist illusioniert. Also ich glaube, ich könnte es mir immer noch vorstellen, ins Museum zu gehen, aber ich muss auch sagen, dass ich generell diesen Diversitätsaspekt auch so interessant finde und mir denke, da gibt es, glaube ich, auch ganz, ganz tolle und viele andere Möglichkeiten, in ein anderes Berufsfeld zu gehen. Und ich glaube, da würde ich mich persönlich eher umsehen. Aber ich glaube, viele aus dem Projekt sind da jetzt nochmals richtig auf den Geschmack gekommen, auch im Museum weiterzuarbeiten.
Ja, also für mich, also war Museum jetzt noch nie so der größte Arbeitsplatz, wo ich mich sehe. Aber ich habe mich zum Beispiel jetzt total in dieser Katalogsarbeit, Lektorat, Korrektur wiedergefunden und denke mir so, stimmt, da ist ja auch irgendwie so ein Arbeitsfeld, das mir jetzt vollkommen neu offen ist und das ich gern mal ein bisschen verfolgen würde, vielleicht mit 1-2 Praktika oder so. Oder naja, der Abschluss ist ja auch nicht mehr so weit, vielleicht direkt ein Job. Genau, also das hat mir da auch nochmal geholfen.
Ja, das stimmt. Oft, wenn man in einem Projekt ist, entdeckt man dann andere Seiten, die einen vielleicht viel mehr interessieren. So ging es mir, als ich noch Hospitanz beim Theater gemacht habe zum Beispiel. Ja, und genau, also die Eröffnung ist am 21. Januar, richtig?
Genau.
Richtig, am 21. Januar um 16 Uhr. Leider nur online, aber es gibt auf unserer Website, das ist www.chapter-germany.de, da gibt es den Link.
Nicht? Nur Chapter Germany.
Oh, sorry. Okay, sorry. ChapterGermany.de gibt es den Link zu dem YouTube Livestream, wo das alles übertragen wird. Und ja, wir hoffen da sehr viele Leute dann begrüßen zu dürfen.
Und wir haben natürlich auch noch einen Insta-Kanal. Das ist dann die EK-Werkstatt. Da findet man auch alles, was man wissen muss.
Super, dann vielen Dank für die Einblicke. Dann wünschen wir euch ganz, ganz viel Glück bei den letzten Tagen bis zur Ausstellungseröffnung und natürlich auch bei der Ausstellungseröffnung und bedanken uns, dass ihr euch die Zeit genommen habt für das Interview.
Dankeschön.
Ja, vielen Dank auch.
Wir bedanken uns.